Ihr könnt schon mal eure Bibel aufschlagen, wenn ihr wollt, im Psalm 139. Ich werde gleich einiges aus diesem Text lesen. Vielleicht hat sich mancher gefragt, warum dieses Thema? Ich habe in der Verkündigungsarbeit und in der seelsorgerlichen Arbeit ganz besonders auch in neuerer Zeit festgestellt, wie viele Menschen verwirrt sind in Bezug auf ihre Identität. Was bin ich? Wer bin ich? Das ist tatsächlich eine Frage, die heute auch sehr in Frage gestellt wird. Ich glaube, auch viele Menschen sind heute sehr verwirrt, ja, in Bezug, ja, ich glaube, ich habe nicht ganz die Aufmerksamkeit, ja. Ja, wir haben auch viel mit Gehörlosen in unserer Gemeinde zu tun und deswegen verstehe ich das Problem sehr gut. Wenn jemand Schwierigkeiten hat, geht's?
Ja.
Ja, gut. Gut, ja. Ja, die Identität wird ja heute auch in mancherlei Hinsicht sehr in Frage gestellt. Manche sind sehr gestört in dem, wie sie über sich denken sollen, was ihren Wert ausmacht, ob sie überhaupt etwas wert sind. Es gibt Menschen, die, wie es in einer gefallenen Welt möglich ist, mit Selbsthass geprägt sind, die sich selbst verletzen, die sehr negativ von sich denken, die zweifeln am Sinn des Lebens, ob ihr Leben überhaupt einen Sinn hat. Manche stürzen sich in sehr fatale Ideale, um irgendwie sich zu definieren. Manche tätowieren ihren ganzen Körper, um irgendwie eine Identität herzustellen, um sich abzugrenzen und sich irgendwie zu definieren. Und manche verirren sich sogar in das, was man heute sexuelle Dysphorie nennt, also die Unklarheit, was bin ich eigentlich von meiner geschlechtlichen Identität her? Weil es ja in der modernen Welt nicht mehr nur so zu sein scheint, dass es Männer und Frauen gibt, sondern wir inzwischen 60 oder 70 Geschlechter zur Wahl haben. Und dass das Verwirrung bringt, ganz besonders bei jungen Menschen, das ist ja verständlich. Mancher bezweifelt seinen Wert, mancher bezweifelt auch seine Würde und schaut auf sich selbst herab. Mancher zweifelt, ob er überhaupt eine Daseinsberechtigung hat in dieser Welt. Und ich kann das ein Stück weit verstehen, denn ich habe angedeutet, dass ich aus einer zerbrochenen Familie komme. Und da könnte man sehr viel Schaden nehmen. Wie auch der David im Psalm 27 mal gesagt hat, mein Vater und meine Mutter verlassen mich. Und das schafft natürlich in einer Zeit, wo sehr viele Ehescheidungen passieren, viele Kinder und Jugendliche in Patchwork-Familien aufwachsen, natürlich sehr viel Verwirrung und Schwierigkeiten, sich selber zu finden und den Wert zu entdecken, den Gott in unser Leben hineingelegt hat. Und besonders dann, wenn wir versagen, wenn wir Ziele nicht erreicht haben, wenn wir vielleicht sogar auch die Ideale unseres Glaubens nicht erreichen und an unseren eigenen Maßstäben zuschanden werden, kann natürlich auch das Denken über uns sehr viel Schaden nehmen. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir verstehen, wer sagt Gott, dass ich bin. Denn ich glaube, das ist die Antwort, die der Glaube findet. Die Antwort des Glaubens ist, dass wir unseren Gefühlen und unseren Gedanken die Wahrheit des Wortes Gottes gegenüberstellen. Nicht, was ich fühle und was ich denke über mich ist das Entscheidende, sondern was Gott über mich sagt. Und das wollen wir in diesen Tagen ganz neu entdecken. Und jetzt lesen wir mal einige Verse aus dem Psalm 139. Ich gehe davon aus, dass ihr den Psalm 139 natürlich kennt. Wenn nicht, dann kriegt ihr zur Hausaufgabe, ihn auswendig zu lernen. Ja. Und ich werde deswegen, wenn ich jetzt nachdenke, einige Verse vorlese, einige Worte besonders betonen und euch gleich erklären, warum ich diese Verse so betone. Also, schaut in eure Bibel hinein und dann lesen wir mit Psalm 139. Ein Psalm Davids vorzusingen. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, du weißt es. Du verstehst meine Gedanken von fern. Ich gehe oder liege, du prüfst mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht längst wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Vers 9, nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, dann würde mich doch deine Hand dort finden und deine Rechte mich halten. Vers 13, du hast meine Nieren geschaffen und hast mich im Mutterleib gebildet. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele sehr wohl. Mein Gebein war dir nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich in den Tiefen der Erde gebildet wurde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Vers 23. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erfahre, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf ewigem Weg. Warum habe ich diese Worte mein und mir und mich so betont? Weil daran deutlich wird, dass es eine sehr persönliche Beziehung geben kann zwischen Gott und dem Menschen und dass Gott dich persönlich meint. Gott spricht nicht nur einfach die Welt an. Der Herr erkennt die Welt und er kennt alle Menschen, sondern das ist das Besondere für uns unvorstellbar, dass Gott jeden Einzelnen kennt und ihn nicht als eine Massenware behandelt, sondern jeden kennt, wie er ist, weil er ihn gemacht hat. Und wenn David hier in Psalm 1 und 2 sagt, du erforschst mich und kennst mich, dann ist das nichts Bedrohliches. Denn Gott erforscht uns nicht wie ein Staatsanwalt oder irgendein Ankläger, sondern er will uns offenbar machen und uns selbst verständlich machen, dass wir begreifen in unseren Augen, wer wir sind. Es ist nichts Erschreckendes, wenn Gott mich kennt. Ich hoffe, dass du nicht erschrickst über dem Gedanken, dass Gott dich kennt, auch deine innersten Geheimnisse, von denen du hoffst, dass sie nie einer lüftet. Er kennt sie. Und er erforscht uns nicht in der Weise, als würde er uns noch gar nicht kennen. Also ich kenne ja von euch die allerwenigsten. Und wenn ich euch kennenlernen würde, dann müsste ich wahrscheinlich umziehen hierher, dass ich euch kennenlerne. Aber Gott muss uns nicht kennenlernen, weil er uns nicht kennt, sondern er will unsere Herzen erforschen, um uns zu zeigen, was er vorfindet und was er denkt über uns und wer wir sind in seinen Augen. Wir haben gelesen vorhin, du hast mich erforscht. Der Herr kannte uns schon vor der Geburt. Als noch keiner unserer Tage war, kannte Gott uns schon. Und er wird uns niemals vergessen. Niemals. Ich will dich nicht verlassen und nicht versäumen, ist eine der großen Zusagen unseres Herrn, weil er uns kannte vom ersten Moment unserer Existenz. Und wie gut ist es, den Gott zu kennen, der mich kennt. Das ist für mich etwas Wunderbares. Er kennt mich und ich darf diesen Gott kennen. Welch ein Vorrecht. Er kennt mich und liebt mich trotzdem. Er liebt mich nicht, weil ich so toll bin, sondern er liebt mich, obwohl ich bin, wie ich bin. Als unsere Tochter ein kleines Mädchen war, vielleicht 4 oder 5 Jahre, ist sie morgens in mein Bett gehüpft und hat mich in ihrer besonderen Art und Weise gefragt, Papa, hast du mich lieb, weil ich lieb bin? Und ich habe zu ihr gesagt, nein, ich habe dich lieb, weil du mein Kind bist. Ich hab's schon lieber, wenn du lieb bist, aber ich habe dich immer lieb. Er liebt mich, obwohl so vieles Unschöne an uns ist, in unserem Denken, in unserem Reden, in unserem Handeln. Und er kennt mich besser, als ich mich selber kenne. Ich hatte heute ein Gespräch mit einem Bruder, der mir gesagt hat, weißt du, ich weiß auch gerade nicht, was mit mir los ist. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch kennt. Und manchmal verstehe ich mich auch nicht. Und manchmal bete ich und sage dem Herrn, Herr, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, wie es mir geht. Und dann ist es so gut, dass ich mir keinen abbrechen muss, um den irgendwie zu erklären, sondern er kennt mich. Wie haben wir gelesen im Vers 2? Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Von Ferne. Wie gut, dass er mich besser kennt, als ich mich kenne. Er kennt alles Gewöhnliche an mir, er kennt das Sorgenvolle an mir, ob ich selbst erniedrigend denke, so ich bin nichts und ich kann nichts und ich tauge nichts, ich weiß nicht, ob du manchmal auch so denkst über dich. Er kennt uns auch, wenn wir zu groß von uns denken, er kennt uns. Er ist der Allwissende und bevor ich etwas denke, weiß er es schon. Das ist ja für uns völlig unbegreiflich. Wir denken ja viel und es wird uns gar nicht bewusst. Er versteht es und kann es einordnen. Ich habe auch Menschen schon gesagt, wenn sie in großer Not waren und mit ihrer Not manchmal auch anklagend vor Gott getreten sind, Gott hält das aus. Nicht, dass das richtig ist, wie du redest, aber er hält es aus. Er kennt unser Herz, er kennt den Ursprung unseres Denkens, er weiß, wie ich es meine. Und ihm muss ich es nicht groß erklären. Und er glaubt mir auch und er nimmt mich ernst. Und selbst wenn Menschen mich falsch verstehen, er versteht mich immer. Ja? Manchmal verstehen wir auch falsch, wenn die Ohren nicht so gut funktionieren. Und zu wissen, das passiert bei unserem Gott nie. Er weiß, wie ich es meine. Und deswegen erforscht er mein Herz, um Gemeinschaft mit mir zu pflegen. Denn wenn ich jemand kennenlernen will, dann muss ich mit ihm Zeit verbringen, ich muss ihm zuhören, ich muss mit ihm reden und darüber lerne ich ihn kennen. Und so ist unser Gott, er kennt uns und sucht die Gemeinschaft mit uns. David sagt weiter in dem Psalm im Vers 3, ich gehe oder liege, du prüfst mich und siehst alle meine Wege. Siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht längst wüsstest. Was ich vorhin sagte, bevor du etwas sagst, weiß es der Herr schon. Ob ich aktiv bin oder schlafe, er kennt mich. Ich bin ihm nicht gleichgültig. Er prüft auch. Er prüft manchmal auch, um uns zu zeigen, was nicht taugt vor ihm. Seine Augen prüfen uns, steht mal im Psalm 11, wenn wir in die Gemeinde kommen. Er prüft uns. Er prüft unsere Gedanken dort, wo sie falsch laufen. Und um beim Thema zu bleiben, gerade auch dann, wenn ich falsch denke über mich. Ich bin von meinem Wesen her eher ein optimistischer Mensch. Wie man so sagt, bei mir ist das Glas immer halb voll und nicht halb leer. Aber ich habe auch andere Tage. da geht's mir nicht gut, da bin ich erschöpft und ausgepowert, wie man sagt. Und an solchen Tagen habe ich oft ganz trübe Gedanken über mich. Und ich weiß, dass sie nichts taugen und trotzdem denke ich sie. Und manchmal glaube ich den Gedanken sogar. So dumm kann man sein. Aber der Herr sagt ganz andere Dinge über uns. Er ist vertraut mit unseren Wegen. Und vielleicht kennt ihr auch, oder ganz sicher kennt ihr auch den Satz aus der Bergpredigt in Matthäus 6 im Vers 8, wo es heißt, euer Vater weiß, was ihr braucht, wenn ihr es ihm gut genug erklärt. Oder? Steht es so in der Bibel? Aber wisst ihr, manchmal beten Christen, als würde es genauso in der Bibel stehen. Sie erklären Gott genau ihre Situation und erklären ihm genau, was er bitteschön zu tun hat und auch noch warum. Aber hier steht was anderes. Hier steht, euer Vater weiß, was ihr braucht, bevor ihr ihn bittet. Er weiß es, was wirklich gut ist, weil er mich besser kennt, als ich mich kenne. Er kennt meine Worte, er kennt meine Gedanken, er meine Motive, er kennt meine Erfahrungen. Und ich brauche vor ihm nichts zu verheimlichen. Es geht auch nicht. Es macht überhaupt keinen Sinn. Vor Gott kann ich nichts verheimlichen. Und ich brauche es auch nicht. Denn selbst wenn Übles in meinem Leben geschehen ist, wenn ich gesündigt habe, dann darf ich auch wissen, er ist für meine Schuld ans Kreuz gegangen. Das ist mein Gott, der mich kennt. Und im Vers 5 heißt es dann, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Ich bin in den Händen dieses Gottes rundum geborgen, ein rundum sorglos Paket. Das bieten wir uns ja manchmal Reiseveranstalter an oder Versicherungsagenturen, aber unser Gott tut das wirklich, weil er weiß, was ich brauche. Er weiß, wenn ich mich schutzlos fühle. Er weiß, wenn ich überfordert bin. Er weiß, wenn ich ratlos bin und er weiß es schon, bevor ich ratlos werde. Er sieht mich auch schon, wenn ich voller Selbstbewusstsein lebe und denke, ich hab's im Griff, da sieht er mich auch schon. Und er sieht voraus, wenn ich an die Grenzen meines Herzens komme und überfordert bin und zweifle und versage. Und da, Geschwister, kann ich dem David nur recht geben, wenn er im Vers 6 sagt, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Na, wie können wir diesen Gott auch begreifen? Wenn ich diesen Gott wirklich begreifen könnte, wäre er kein Gott mehr. Dann wäre er fassbar, dann wäre er beherrschbar für mich. Aber das kann ich nicht. Es ist mir zu groß und so wunderbar. Da bleibt mir oft der Mund offen stehen vor diesem Gott, vor diesem liebenden Schöpfer, für den ich wertvoll bin. Und der mich prüft, und jetzt prüfe ich mal euch. Manchmal, wenn ich zum ersten Mal in Gemeinden bin, mache ich einen Bibeltest. Und jetzt mache ich mal einen Bibeltest mit euch. Und ganz, ganz, ganz selten kommt es vor, dass jemand 100 Punkte kriegt bei diesem Bibeltest. Mal schauen, ob heute jemand dabei ist. Ich werde euch jetzt den Anfang eines Bibelverses sagen und ihr sagt ihn zu Ende. Und wer ihn ganz, ganz zu Ende sagen kann, der hat die 100 Punkte. Der Satz stammt aus dem Alten Testament und der beginnt so. Wen der Herr lieb hat, den... Ja, züchtigt er, aber da hört's nicht auf. Das kennen die meisten Gläubigen. Und wisst ihr, was ich manchmal denke? Ich will es nicht übertreiben. Aber manchmal zeigt schon die Kenntnis dieses nur Halbverses, dass wir vielleicht eine wichtige Seite von Gott manchmal nicht vor Augen haben. Ich weiß nicht, hast du auch schon erlebt, dass Gott dich züchtigt? Das habe ich auch schon erlebt. Und in einer meiner schmerzhaftesten Züchtigungen, die ich je erlebt habe, wo ich ganz unten war und zu Gott gerufen habe, Herr, ich brauche jetzt ein Wort des Trostes, sonst vergehe ich. Da hat mein Herr, könnt ihr mal mit aufschlagen, meine Augen auf Sprüche 3 gelenkt. Und da steht nämlich dieser Vers. Das, was ihr gesagt habt, steht im Neuen Testament. Aber im Alten Testament steht der Vers auch, aber viel tröstlicher in der Gesamtaussage Sprüche 3, Vers 12. Und da steht Folgendes. Denn wen der Herr lieb hat, den weist er zurecht oder züchtigt ihn, je nach Übersetzung. Und jetzt kommt das Wichtige. Und zwar wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Und weißt du, manchmal, wenn Gott uns züchtigt, dann könnte man das Gefühl bekommen, jetzt hat er genug von mir. Jetzt ist er wütend über mich. Jetzt bin ich nichts mehr wert. Jetzt bin ich nicht mehr angenehm vor ihm. Aber genau etwas ganz anderes steht hier. Wenn der Herr uns züchtigt, dann tut er es wie ein Vater, der Wohlgefallen hat an seinem Sohn oder seiner Tochter, wenn ich es mal so frei übertragen darf. So, das ist unser Gott. Das ist der Gott, den ich begreifen will in meiner Identität als Geschöpf, als Mensch Gottes, der mich so kennt. Jetzt machen wir einen Sprung in unserem Text, im Psalm 139, und ich komme zum Vers 13. Da heißt es ja, du hast meine Nieren geschaffen und hast mich im Mutterleib gebildet. Diese Liebe Gottes, von der wir jetzt sprechen, dass er mich kennt durch und durch, auch meine Gedanken, bevor ich sie ausspreche, und all meine Probleme, ehe ich sie wahrnehme, schon kennt. Und eine Lösung hat. Das ist so, weil er mein Schöpfer ist. Er hat mich gemacht. Er hat meine Nieren geschaffen. Er hat uns gewoben in unserem Mutterleib. Das haben wir ja gar nicht mitbekommen. Damals konnten wir ja noch nicht denken und hatten kein Bewusstsein über das, was da vorgeht. Du hast mich gewoben, andere übersetzen, du hast mich bedeckt im Mutterleib. Jemand hat mal gesagt, der Uterus, also die Gebärmutter einer Frau, ist der sicherste Ort für ein Baby. Da hat Gott den Menschen entstehen lassen und ihn gewoben und umgeben und verborgen und geschützt. Da ist immer die gleiche Temperatur und die gleichen Lebensbedingungen. Da ist immer genügend Nahrung und da ist kein Feind und keine Gefahr. Und dort sind wir herangewachsen, verborgen, aber gereift, bis wir zur Geburt reif waren. Und alle Informationen, um einen lebensfähigen Menschen heranzubilden, war in uns vom ersten Tag an, in dem unsere Existenz begann, im Leib unserer Mutter. Bis dahin waren wir nur für Gott sichtbar. Nicht einmal die Mutter hat uns gesehen. Nun, heute kann man ein bisschen was sehen durch die Ultraschalluntersuchungen, aber das gibt ja nur ein etwas sonderbares Bild. Aber es gibt tolle Bilder aus dem Mutterleib. Da sieht man live, wie ein Baby aussieht. Da hat der David noch nichts davon gewusst. Ja, er hat uns gesehen. Und er hat meine Nieren geschaffen. Und bei dem Ausdruck geht es nicht zuerst um dieses Körperorgan, sondern es ist ein Begriff für mein Allerinnerstes. Den Ort meines Verlangens, meiner Wünsche, meiner Geheimnisse, meines Gewissens, meiner Persönlichkeit, meines Charakters, meinen Begabungen. Das hat der Herr gesehen und hat mich als wertvoll bezeichnet, weil der Herr hat noch niemals etwas Wertloses geschaffen. Gott, der so wunderbar ist, hat immer nur wertvolle Menschen geschaffen. Und deswegen kannst du nur wertvoll sein. Und zwar, weil er dich geschaffen hat. Wir werden nicht wertvoll durch das, was wir tun und zu Wege bringen und vorweisen können oder besitzen, sondern wir sind wertvoll, weil wir geschaffen sind. Und wieder sagt der David im Vers 14, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele sehr wohl. Meine alten Freunde aus Singen, die kannten einen gemeinsamen Freund von uns. Sie werden gleich wissen, von wem ich spreche. Es war ein recht kleiner, drahtiger Mann mit feuerroten Haaren als junger Mann. Und er hat sehr gelitten an seiner Haarfarbe, weil er auch oft wahrscheinlich verspottet wurde. Und eines Tages hat er das in der Bibel gelesen, was wir hier lasen. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Es war die Befreiung für ihn. Ja, wir sind wunderbar gemacht. Meine Frau ist Krankenschwester, wir haben in den Anfangsjahren unserer Ehe haben wir manchmal abends im Bett gelegen und haben den Pschirembel hergeholt, ja, so ein medizinisches Buch, und haben Dinge nachgelesen über den menschlichen Körper, und es war so faszinierend. Ja, wie der Körper funktioniert, ist unglaublich schön. Auch die Fähigkeit zum Denken, die er uns gegeben hat. Die Fähigkeit, einen Willen zu entwickeln und ihn auszudrücken. Entscheidungen zu treffen, Gefühle zu haben, ein Gewissen zu haben. All das sind Ergebnisse der Schöpfung Gottes. Gott hat nicht nur die Covergirls gemacht und die klugen und begabten und gesunden, sondern er ist der Schöpfer aller Menschen. Ich habe früher manchmal einen schwerstbehinderten jungen Mann getroffen, der im Rollstuhl saß, der völlig abhängig war von der Pflege durch andere Menschen. Und der sagte mir, ich möchte mit keinem von euch tauschen. Ich muss euch ehrlich sagen, das begreife ich bis heute nicht. Ja, das kann Gott tun, wenn der Mensch begreift, wer er vor Gott ist. Und da, liebe Geschwister, taugt nicht meine Beurteilung über mich. Denn meine Beurteilung über mich kann zu hoch sein und sie kann zu niedrig sein. Mal denke ich sehr niedrig von mir, manchmal auch zu hoch. Aber wenn wir sehen, wie Gott uns sieht und wie er denkt und was er sagt und wie er uns gemacht hat, wie was wir wert sind in seinen Augen, dann werden wir Menschen. Dann begreifen wir Menschsein wirklich. Er hat uns gemacht, individuell, herausragend, einzigartig. Jeden so, wie er ist, eben einfach wunderbar. Und ohne, dass ich dich jetzt kenne, kann ich das sagen, weil es in der Bibel steht. Du bist was ganz Besonderes. Denn du bist gewollt von Gott. Du bist erdacht von Gott. Du bist geschaffen von Gott, du bist geliebt von Gott, du bist erhalten von Gott, und das macht dich unverwechselbar in seinen Augen und wertvoll. Vielleicht nicht immer in deinen eigenen Augen. Vor mir saß mal eine junge Frau, oder vor uns als Ehepaar saß eine junge Frau mit einem bestimmten seelsorgerlichen Problem, und ich fragte sie: Was denkst du, denkt Gott über dich? Das war meine Frage an sie. Wie denkt Gott über dich? Und wie aus der Pistole geschossen, antwortete sie: Versager. Und ich habe ihr freundlich, aber sehr entschieden widersprochen, weil der himmlische Vater so nie denkt. Wenn ein Vater was im Kopf hat, wird er sein Kind niemals Versager nennen. Er wird ihm vielleicht zeigen, wo es falsch gehandelt hat und wo es versagt hat, aber er wird ihm nie den Titel geben: Du bist ein Versager. Genau das tut Gott auch nicht. In seinen Augen sind wir wertvoll, und ich denke, er muss es besser wissen. Denn er hat uns gemacht. Er hat uns gewollt. Er hat etwas von sich in dein Leben hineingelegt. Und Geschwister, hier beginnt letztlich unser Christsein, dass wir uns sehen mit den Augen Gottes, wie er uns sieht. Und der Herr will dir helfen, dass du beginnst, so zu denken, wie er denkt. Und er will dein Denken und dein Fühlen immer wieder neu in Zusammenhang bringen mit dem Wort Gottes und dir zeigen, wo dein Denken Erneuerung braucht. Und wenn wir unser Leben ihm anvertrauen, dann kann er beginnen, eine Beziehung mit uns aufzubauen und uns zu zeigen, wer wir in seinen Augen sind. Und dass er Wohlgefallen an seinen Geschöpfen hat, nicht an all ihrem Tun, aber er liebt uns, wie ein Vater seinen Sohn lieb hat. Als unser Sohn so ein kleiner Steppke war, musste er halt auch erzogen werden. Und eines Tages war ein ernstes Gespräch fällig zwischen meinem Sohn und mir. Er hatte etwas getan, wovon er genau wusste, dass er es nicht konnte. Und es war ein Moment da, da habe ich etwas getan, weil was uns das deutsche Gesetz inzwischen verbieten will, aber naja, ihr müsst mich ja nicht jetzt anzeigen bei der Polizei. Ich habe ihn dann zu mir genommen, alleine, und dann haben wir ein Gespräch unter Männern geführt, der Fünfjährige und ich. Und ich habe ihm erklärt, was er falsch gemacht hat und warum ich das und jenes angeordnet hatte. Und dann habe ich ihm gesagt, weißt du, aber zuerst ist Jesus traurig über dein Verhalten. Und zuerst bist du schuldig an ihm. Und deswegen wollen wir jetzt beten zusammen. Und dann hat er seine Sünde vor Jesus bekannt und ich bin mit ihm zusammen zum himmlischen Vater, weil all das, was er war, hat er ja von mir. Und deswegen musste ich mich mit demütigen, mit meinem Sohn vor meinem Gott, denn ich bin ja nicht besser wie er. Und als sie Amen gesagt hatten, sagte ich zu ihm so, Joel, aber alles, eines kann ich dir nicht ersparen, nämlich die Strafe. Denn unser Handeln hat manchmal Konsequenzen, auch bei unserem Gott. Wenn wir Vergebung unserer Schuld haben, bedeutet es nicht, dass wir nicht die Konsequenzen manchmal tragen müssen. Und dann habe ich ihn über mein Knie gelegt und habe ihm ein paar hinten draufgegeben. Ich musste mich schwer überwinden, das zu tun. So muss es auch sein. Und dann ließ ich ihn los und dann richtet er sich auf, fällt mir um den Hals und sagt, gell, Papa, das hast du nur gemacht, damit ein anständiger Junge aus mir wird. Da fällt dir nichts mehr ein. Da kamen mir die Tränen und sagte, genau so ist es. Und schau, genau so und viel perfekter natürlich als ich ist unser himmlischer Vater. Und dann steht da noch im Vers 15, mein Gebein war dir nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht war, das heißt ja im Mutterleib. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Hier könnte man auch sagen, als ich noch ein Embryo war. Da haben deine Augen mich gesehen. Auch wenn die meisten von euch jetzt in einem Alter sind, dass dieses Thema vielleicht keins mehr ist, aber vielleicht einmal gewesen ist, möchte ich ein paar Worte zum Thema Abtreibung sagen. Man bezeichnet heute, ich denke in der Schweiz ist es genauso, Abtreibung als Menschenrecht. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Es ist ein Menschenrecht für eine Frau, ein Baby zu töten. Und welches Recht hat das Kind? Welches Menschenrecht? Hat es kein Recht auf Mutterliebe? Wenn eine Mutter ihr Kind liebt, liebt sie es, wie es ist. Wir hatten zwei schwerstbehinderte Kinder in unserer Gemeinde und die Aufopferung ihrer Mütter übersteigt meine Vorstellungskraft bei weitem. Das Mutterliebe. Auf einer Homepage von Ärzte für das Leben, ich glaube nicht mal, dass das gläubige Männer sind oder Leute in unserem Sinne, habe ich Folgendes gelesen. Ein Embryo ist nicht ein Körperteil des mütterlichen Organismus, über die in freier Selbstbestimmung verfügt werden darf. Abtreibung eines Kindes ist kein Akt der Selbstbestimmung, sondern eine Form der Fremdbestimmung. Ich bestimme ja über jemand anders, ob der leben darf oder nicht. Ab der Zeugung sind Eltern zur Sorge für das Kind verpflichtet und nicht zur Verfügung über sein Leben berechtigt. Die Tötung eines Menschen ist tödliche Fremdbestimmung. Ich habe jetzt leider das Schweizer Gesetz nicht studiert, was da über Abtreibung steht, aber ich kann euch vorlesen, was die aktuelle Fassung des Strafgesetzbuches in Deutschland zur Abtreibung sagt. Und ihr werdet es kaum glauben, dass es in einem deutschen Gesetz steht. Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe belegt. Handlungen, deren Wirkung vor Abschluss der Einnistung des befruchtenden Eis in der Gebärmutter eintritt, gelten nicht als Schwangerschaftsabbruch. Also bevor die befruchtete Zelle nicht eingenistet ist, würde man es noch nicht als Abtreibung bezeichnen. Das ist ja so ein gewisser Graubereich. Also wer dann abtreibt, das ist nicht Abtreibung im Sinne dieses Gesetzes, begeht die Schwangere die Tat, so ist die Freiheitsstrafe, Freiheitsstrafe bis zu 1 Jahr oder Geldstrafe. Und die einzige Ausnahme, die unter bestimmten Gründen grundsätzlich straffrei ist, ist, wenn Gefahr für das Leben oder der schwerwiegenden Beeinträchtigung der Gesundheit der Mutter vorliegt. Dann könnte eine Abtreibung straffrei sein. Das steht immer noch im deutschen Gesetz. Aber die Praxis ist eine andere. Man hat dann Fristen eingesetzt, um das zu umgehen. Und man lässt einfach die Abtreibung straffrei. Die Strafe steht immer noch im Gesetz. Aber keiner setzt sie mehr um. Es ist ja überraschend, dass das immer noch so ist. Und da ich euch nicht kenne, sage ich das, es könnte eine Frau hier sein, die in ihrem Leben eine Abtreibung schuldig geworden ist, oder ein Mann, der eine Frau gedrängt hat, es wegzumachen, wie man manchmal sagt. Und Geschwister, das wäre eine schwere Schuld gegenüber dem Schöpfer, der Leben schafft. Denn Leben schaffen ist nicht die Aufgabe von einem Mann und einer Frau, sondern das Leben entsteht, ist das Werk Gottes. Und wer das Werk Gottes vernichtet, wird schuldig am lebendigen Gott. Aber wie gut, Geschwister, dass das nicht das letzte Wort ist, was Gott sagt, sondern dass Vergebung da ist, wenn wir wahr werden und unsere Schuld vor dem lebendigen Gott bekennen. Lasst uns, auch wenn wir vielleicht in der Familie einmal damit zu tun haben, dass jemand, wie man sagt, ungewollt schwanger wird, alles dran setzen, dass dieses Leben erhalten bleibt. Und unsere Gesellschaft sollte reich genug sein und Möglichkeiten genug bieten, um einem solchen Kind, dessen Mutter es vielleicht nicht aufziehen kann aus bestimmten Gründen, doch ein menschenwürdiges Leben zu bieten. Er hat uns nämlich geschaffen für sich. Das ist der Zweck der Schöpfung eines Menschen. Er hat den Menschen nicht gemacht für sich selbst oder für seine Eltern zuerst, sondern er hat uns gemacht für sich. Dafür bin ich da. Ich bin hier, um mit ihm und für ihn zu leben. So sagt es uns der Kolosserbrief. Von ihm und durch ihm und zu ihm hin sind wir geschaffen. Das ist unsere große Bestimmung. Wenn ich morgens aufstehe, weiß nicht, ihr habt vielleicht auch eure Rituale am Morgen. Und eines meiner Rituale ist, dass ich fast jeden Morgen, wenn ich den Herrn begrüße zum neuen Tag, dann sage ich ihm, danke, dass ich heute aufstehen darf als einer der Deinen. Einer, der zu dir gehört. Welch ein Start in den Tag ist das. So, das ist, was Gott wollte. Wir sind geschaffen von ihm und zu ihm hin und für ihn. Und darin entsteht oder entwickelt sich der Zweck unseres Menschseins. Wir sind kein Zellhaufen im Leib unserer Mutter, denn Gott hat uns gesehen, als wir noch ein ungeformter Keim waren, also nicht wahrnehmbar für den Menschen sind. Und als du dabei warst, dich am Gebärmutterrand deiner Mutter einzunisten, da hat Gott dich schon gekannt und gewollt. Und dass das so weit kam, war sein Werk. Und deswegen, Geschwister, kann kein Mensch lebensunwert sein. Deswegen kann kein Mensch wertlos sein. Und das, liebe Geschwister, ist die Würde und die Ehre meines Lebens. Die Würde meines Lebens besteht nicht aus einer Tätigkeit oder einem Erfolg oder meinem Besitz und Wenn ich auch für das alles vielleicht dankbar sein kann, aber das ist nicht mein Lebensinhalt. Der Wert und die Würde meines Lebens und deines Lebens besteht darin, du bist von Gott gewollt und erdacht und geschaffen und bewahrt und geliebt bis zum heutigen Tag. Schaut nochmal in den Vers 16 hinein. Ganz wichtig, Kleinigkeit. Da steht, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, als ich dieser kleine Zellklumpen war. Das sahen meine Augen was. Seine Augen sahen nicht eine Eizelle und eine Samenzelle oder einen kleinen Zellhaufen. Was sah Gott? Er sah den fertigen Menschen. Er sah mich. Er sah dich. Welch ein gewaltiger Gedanke. Und er kannte dein Leben schon bis zum letzten Tag. Und er wusste schon, wie dein Leben verlaufen wird. Und er wusste schon, wofür er dich gemacht hat. Welch ein perfekter Gott. Und deswegen gehört unser Leben ihm bis zum letzten Tag. Alle meine Tage sind in dein Buch geschrieben. Und wenn der letzte Tag vorüber ist, der in seinem Buch steht, dann kann keine Medizin etwas dagegen unternehmen, dann ist mein Leben hier zu Ende. Und deswegen, Geschwister, sind wir auch nicht berechtigt, uns das Leben zu nehmen. Bitte versteht mich recht, ich werde niemals einen Selbstmörder verurteilen. Aber seine Tat ist dennoch Unrecht. Wenn Gott unser Schöpfer ist, wenn er alleine fähig war, uns das Leben zu geben, ist er alleine berechtigt, unser Leben zu beenden. Die Diskussion um assistierten Selbstmord ist ja in der Schweiz schon ein bisschen weiter als in Deutschland. Da habt ihr keinen rühmenswerten Vorsprung vor uns. Ich meine, euer Land. Ich denke, ihr denkt ja anders als die Schweizer Gesetzgebung an diesem Punkt. Auch diese Menschen, die das in Erwägung ziehen, sind leidende Menschen, die unsere Seelsorge brauchen, unsere Liebe, unser Mitgefühl. Genauso wie die ungewollt Schwangere. Und dass der Mensch immer wieder begreift, was ich im Wesen bin, ist, ich bin von Gott gewollt. Und ich wünsche dir, dass du so lebst. Das macht uns nämlich nicht stolz und hochmütig, weil alle anderen sind ja auch. Ich bin ja nichts mehr. Du bist nicht mehr Geschöpf Gottes als ich. Und ich bin nicht weniger Geschöpf Gottes als du. Das macht uns nicht stolz, aber es gibt uns Wert und es gibt uns Würde. Und ich darf lernen, zu leben, was Gott sieht in meinem Leben und wozu er uns gemacht hat. Und deswegen leitet sich unsere Menschenwürde nicht ab aus dem deutschen Grundgesetz. Das deutsche Grundgesetz hat einen guten Start im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und Menschen. So beginnt das deutsche Grundgesetz. Weiß nicht, ob das Schweizerische auch so fromm beginnt. Ich kenne es nicht. Weiß nicht, wie gut du es kennst. Und dann heißt es, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und der Teufel darf sie auch nicht antasten. Und wenn du Tage hast und Momente oder Lebensphasen oder Lebensbereiche, in denen er deine Würde herabsetzen will, dich demütigen will, dich vernichten will, dich kränken will, dich in Selbstzweifel und Selbstverzweiflung oder gar in Selbstvernichtung führen will, darfst du das eine wissen, deine Würde ist unantastbar. Und zwar nicht, weil irgendeine Verfassung eines Landes das so sagt, sondern weil er sagt, er, unser Schöpfer. Das war der erste Vortrag jetzt dieser Reihe. Morgen werden wir ein bisschen weitergehen, werden nachdenken, was ist meine Identität als Christ, denn das ist ja nochmal eine besondere Ebene des Menschseins. Da freue ich mich genauso drauf und ich hoffe, du freust dich dann auch mit drauf, darüber nachzudenken, was bedeutet es, Christ zu sein. Das ist ein anderer Bereich unserer hohen Berufung. Gott segne uns. Amen.